Grüniversum, ein Kosmos voller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Grüniversum, ein Kosmos voller Leben. Heute in unserer 22. Folge haben wir Ariane Weidlich vom Freilandmuseum in Fladung zu Gast und wollen auch heute wieder spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Herzlich willkommen, Ariane.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen.
Willst du zu Beginn kurz was über deine Person erzählen? Einfach deinen Bezug zu Rhön, über dich persönlich? Einfach eine kurze Vorstellung.
Ja, mein Name ist Ariane Weidlich. Ich bin, denke ich, vergleichsweise neu in der Rhön. Ich bin jetzt 8 Jahre hier. Ich bin im September 2016 vom Alpenrand aus Oberbayern an den nördlichsten Zipfel Bayerns gezogen. Und der Hintergrund dieses Umzugs, sind über 400 Kilometer, ist tatsächlich die Stelle als Museumsleiterin im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen gewesen. Ich kannte die Rhön vorher so ein bisschen, weil man, also ich bin seit jetzt insgesamt über 30 Jahren in der Freilandmuseumsszene beruflich aktiv und da kennt man die unterschiedlichen Häuser und das heißt, ich kannte auch Fladungen vorher und dadurch die Rhön auch so ein bisschen.
Fladung ist ja tatsächlich die nördlichste Stadt Bayerns, weil du es gerade erwähnt hast. Ich selbst habe in Sonthofen mal gearbeitet für eine Weile. Mhm. Das war damals ist es heute noch die südlichste Stadt und Fladung die nördlichste Stadt von Bayern. Sehr interessant, wobei 8 Jahre ist jetzt nicht so kurz, also ist auch schon eine Weile.
Naja, wenn ich es halt mit den anderen vergleiche, bei uns im Museum, meine Kollegin von der Vermittlung, die Linda Wolters, ist 7 Jahre da, aber die anderen sind alle schon fast Urgesteine.
Okay. Das Freie Museum Fladung, dein Aufgabenbereich. Wie viele Leute sind denn dafür tätig? Was muss man uns da vorstellen? Wie groß ist das Ganze?
Also die Größe des Museums, die lässt sich ganz gut in Zahlen fassen. Der Bereich, der fürs Publikum erschlossen ist, umfasst 12 Hektar Gelände. Es sind gut 30 Gebäude, Einzelgebäude, Hofanlagen. Und jetzt zu den Personen. Es gibt bei uns einen Sommerbetrieb und einen Winterbetrieb. Eben haben wir Museumssaison und geöffnet. Insgesamt sind wir 23 Leute, die beschäftigt sind im Museum und das kommen dann eben während der Öffnungszeit, kommt noch ein Pool an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu, die eben nur in dieser Zeit beschäftigt sind. Das heißt, das sind Personen, die im Vermittlungsbereich arbeiten, Führerinnen, Guides, Leute, die Aktionsprogramme machen und das ist dann nochmal ein Pool von 12 Personen. Das heißt, 23 plus 12, dann sind wir bei 35 in der Summe.
Ja. Du hast ja auch gesagt, du bist 8 Jahre da, Linda ist 7 Jahre da, die anderen sind schon länger da. Wie lange gibt es denn das Museum eigentlich schon in Fladungen, das Freilandmuseum? Seit wann gibt es das denn?
Ja, das ist auch alles relativ. Also wir sind das Jüngste. Freilicht oder eben Freilandmuseum in Bayern. Wir wurden 1990 eröffnet. 1983 gab es den politischen Beschluss, dieses Museum in Fladungen zu realisieren. Und 1990, da war die Welle der Museumsgründungen schon vorbei. Ist aber trotzdem eine, aus meiner Sicht, eben tatsächlich positive Geschichte, weil sich in den 80er Jahren vor allem hat sich sehr, sehr viel technisch entwickelt in Bezug auf die Dokumentation, Untersuchung und Translozierung unserer Quellen, unserer historischen Gebäude. Und von diesem Wissensfundus haben wir ungemein profitiert und haben das auch, meine Vorgänger und der Gründungsdirektor haben das auch umgesetzt beim Aufbau des Museums. Das heißt, bei uns es ist ein sehr innovatives Museum, als es 1990 an den Start gegangen ist.
Mhm. Spannend.
Und was ist so das Hauptziel vom Freien Museum? Also was möchte das Ganze vermitteln oder was ist die Kernaufgabe des Museums?
Ja, die Kernaufgabe ist super spannend. Wir präsentieren historische Gebäude, Häuser in Elementen der historischen Kulturlandschaft. Also Gebäude und Fläche gehört zusammen. Was ist das Spannende an den Gebäuden? Also wir sind alle, unabhängig von unserem Alter, sind wir eigentlich Expertinnen und Experten beim Thema Wohnen. Wir wohnen alle. Wir haben eine Vorstellung von der Küche, wir haben eine Vorstellung von Sanitärräumen. Und also dieses Wohnen und Wirtschaften in der Vergangenheit, das ist tatsächlich unser Kernthema. Und das heißt, wir müssen unserem Publikum keine abstrakten Dinge vermitteln, sondern es ist alles sehr anschaulich. Man kann das ja auch alles betreten. Man kann diese Räume betreten. Und so diese Zusammenhänge, die wir darstellen können, das sehe ich tatsächlich als das ganz, ganz große, fette Pfund der Freilandmuseen. Mhm. Ich würde gerne noch einen Satz zu den Gebäuden sagen.
Ja, ja.
Und es geht eben nicht nur jetzt um Bautechnik oder sowas, sondern diese Gebäude, die stehen ja für die Menschen, die in ihnen gelebt haben. Also letztendlich geht es auch um Sozialgeschichte.
Kann ich persönlich wieder eine kleine Anekdote erzählen? Das Kalthaus, das im Freien Museum steht, da hatten tatsächlich meine Großeltern noch ein Kühlfach drin. Also ich kenne das aus der Kindheit, da war es noch in Nordheim-Rhön in Betrieb und da war ich tatsächlich öfters noch persönlich drin, ja.
Ja, spannend. Wir haben dann zum Thema Kalthäuser tatsächlich noch ein bisschen Forschung gemacht. Bei uns arbeiten ja auch junge Leute. Wir haben jetzt am 1. April fängt die neue Kollegin an. Wir haben ein wissenschaftliches Volontariat. Das ist sozusagen die Praxis für junge Wissenschaftler direkt von der Universität, die dann Museumsarbeit kennenlernen können. Mhm. Volontariat heißt 2 Jahre, ein befristeter Vertrag. Und einer unserer Volontäre hat tatsächlich vor 4 Jahren zum Thema Kalthäuser recherchiert. Und wir haben unter anderem in der Hessischen Rhön im Gemeindegebiet Ehrenberg, Theiden, noch eins gefunden, das bis heute in Betrieb ist.
Ja, also das war damals auch nicht unumstritten, dass das außer Betrieb genommen worden ist in Nordheim. Die Leute haben das eigentlich gewollt oder haben das genutzt, das Ganze. Also meine Großeltern an sich hatten keinen Tiefkühlschrank, das war immer gut gefüllt, das Fach, das sie da hatten.
Es gab tatsächlich zu dem Kalthaus noch eine andere Diskussion. Damals hatte mich meine Vorgängerin, die Sabine Fechter, kontaktiert. Ich hatte ja in Oberbayern an der Glentleiten gearbeitet. Das ist das große oberbayerische Freilichtmuseum. Und hat gemeint, ja, wie ich denn dazu stehen würde. Sie kriegt so ein bisschen Gegenwind aus der Öffentlichkeit, dass man für die Translozierung, eben die Versetzung von Nordheim nach Fladungen, so viel Geld ausgibt für so ein hässliches und unscheinbares Gebäude, und das ist es ja tatsächlich von außen auch, ne? Es ist, wie gesagt, unscheinbar, aber der Wert steckt ja im Inneren. Nicht nur die Technik, sondern es ist eben ein Teil einer Kultur, die noch viel mehr mit der Gemeinschaft gelebt hat, wie du eben gerade gesagt hast. Man hatte ein Kühlfach und die Gemeinschaft hat dieses Gebäude erstens errichtet, auch unterhalten.
Und ich gehe heute auch gerne rein, wenn ich im Museum bin.
Sehr gut.
Bisschen Erinnerung dran verknüpft.
Genau, weil wir gerade bei dem Thema sind. Ihr habt jetzt gesagt, das Kühlhaus aus Nordheim. Die Häuser werden ja eben ins Freilandmuseum gebracht, aus den Orten tatsächlich hier, aus der Umgebung. Und wie geht es denn vor sich? Wie muss man sich das vorstellen, dass das wirklich einfach ins Freilandmuseum zu euch kommt?
Also erstmal zur Frage Angebot. In der Regel werden uns die Gebäude angeboten. Also die Besitzer treten an uns heran und sagen, da ist was, der Opa ist gestorben oder da steht was leer, habt ihr Interesse?
Das ist sehr cool.
Ich denke, dass es zu Beginn, also als dieses Museum aufgebaut worden ist, dass man da tatsächlich auch ganz konkret in der Region geschaut hat, was brauchen wir? Weil es gibt ja auch einen Aufbau, Konzept.
Ja, genau, das kann ich sogar auch wieder noch als Zeitzeug bezeugen. Also es gab damals einen Aufruf allgemein in der Bevölkerung, was erstmal vorhanden ist, dass das erstmal angeboten worden ist. Und dann hat das Museum, ich weiß gar nicht, wer damals dafür zuständig war, ob das die Frau Fechter schon war bei der Eröffnung.
Albrecht Wald.
Ah, okay. Dann ist praktisch geschaut worden, was ist überhaupt nutzbar, sinnvoll. Also da gab es einen großen Aufruf in der Bevölkerung, wer kann dazu was beisteuern fürs Museum.
Also die Zeiten sind eben vorbei. Mhm. Wir bekommen die Angebote und ich kann es jetzt vielleicht auch ganz plausibel machen am letzten Gebäude, das wir zu uns übernommen haben. Das ist eine kleine Schmiede aus Waldberg. Da war ich ganz neu. Ich habe die gleich im Herbst 2016 besichtigt, zusammen mit Kollegen. Und dann ist immer die Frage, wofür steht ein Gebäude? Wie passt es in unser Konzept? Ist es ein neues Thema? Das ist erstmal die inhaltliche Frage, die abgeklärt werden muss. Wo können wir es integrieren im Museumsgelände? Wir brauchen ja auch unsere Freiflächen. Ne? Wir zeigen, wir haben Demonstrationsäcker, wir haben Tierhaltung, also wir brauchen auch Weideflächen. Es ist nicht alles irgendwie, was nicht bebaut ist, Bauland. Wie gesagt, die historische Kulturlandschaft spielt eine wichtige Rolle. Also haben wir einen Bauplatz, passt sinnvoll rein. Und eine weitere wichtige Frage, wie ist der Zustand des Gebäudes? Und wenn ich jetzt auf die Schmiede zu sprechen komme, es war ein kleines Werkstattgebäude. Und was da sich schon auf den ersten Blick erschlossen hat, wenn man die Tür aufgemacht hat, diese Schmiede war komplett eingerichtet. Da war es also tatsächlich die Ausstattung. Es war die Ausstattung so einer Nachkriegsschmiede, bevor es eben zu diesem kompletten Niedergang dieses dörflichen Handwerks gekommen ist. Ne? Der Schmied hat ja lange auch Reparaturarbeiten ausgeführt, also nicht nur Metallteile neu angefertigt, Werkzeuge, sondern war auch ein Reparierer. Und bei unserer Schmiede konnte man, also jetzt erstmal noch, wir haben uns entschieden, diese Schmiede ist ein neues Thema fürs Museum, Thema Handwerk, Schmied ist nicht da. Bislang war ein Schmiede war ein essentielles Handwerk auf dem Dorf, also es passt alles. Das heißt, die Museumsleute sagen, ja, wäre wirklich ein Gewinn fürs Museum. Dann müssen wir das Ganze ja politisch abklären. Das heißt, es muss ein Finanzierungskonzept gemacht werden. Wir müssen an unser politisches Gremium, den Zweckverband, herantreten. Da muss ich das Ganze vorstellen und dann wird darüber entschieden. Also wir bekamen die Genehmigung, uns mit dieser Schmiede zu beschäftigen. Und dann geht es eben, also man hat ja dieses Abbaukonzept schon gemacht, aber dann geht es eben darum zu schauen, mit wem kann man das realisieren, welche Dinge können wir in Eigenleistung machen und wozu brauchen wir externe Gewerke. Die Schmiede war jetzt ein relativ unkompliziertes Gebäude, kleines Fachwerkgebäude, die Giebelwand, an der der Kamin und die Esse angebaut waren, die war natürlich komplett massiv, also aus Mauersteinen errichtet. Und darauf war ein kleines Satteldach. Also es war eigentlich klar, wir können den Abbau mit unserem eigenen Handwerkerteam. Also wir haben Maurer, Zimmerer, Schreiner, Gärtner, also wir können das mit dem eigenen Team machen, technischen Leiter. Aber was wir eben nicht haben, und das bin auch ich nicht, ich bin Kulturwissenschaftlerin, also Kunstgeschichtlerin, keine Statikerin. Ich brauche, wenn ich ein Gebäude zerlege, brauche ich einen statischen Nachweis, dass es hinterher auch wieder die Standsicherheit hat. Und das heißt, wir brauchten auf alle Fälle einen Statiker dazu. Und jetzt komme ich zum Transport des Ganzen. Also es war klar, dass wir es nicht als ganzes Gebäude nehmen können. So wie beispielsweise das Kalthaus, ja, das ja praktisch vom Sockel abgeschnitten wurde auf den Tieflader kam. Ja. Genau. Das ging aus verschiedenen Gründen nicht. Zum einen wegen der Bausubstanz, die in Teilen nicht mehr so ganz stabil gewesen ist. Also da werden uns sicher Teile ausgebrochen. Aber was noch viel wichtiger ist, die Schmiede befand sich in einer Lage in Waldberg zwischen Wohngebäuden. Mhm. Daneben war eine Autowerkstatt. Da konnte überhaupt kein Tieflader nah genug hinfahren. Also man muss bei der Translozierung auch immer die Umgebung berücksichtigen. Deswegen war klar, wir zerlegen die Schmiede, aber nicht in alle Einzelteile, sondern wandweise. Und da brauche ich eben auch den Statiker, weil es muss ja jemand das Gewicht der Bauteile rechnen und muss die Verpackung konzipieren und die Traversen. Die Traversen sind die großen Stahlträger, an denen dieses Wandteil aufgehängt ist. Also wie muss die Traverse dimensioniert sein? Und dann das Letzte, wie muss das Krangeschirr dimensioniert sein? Da gibt es ja auch verschiedene Gewichtsklassen, dass das Ganze dann, es ist immerhin über ein Wohngebäude drüber gehoben worden, dass das Ganze dann eben auf dem Tieflader landet. Und das sind so die, das ist tatsächlich dann spannend, auch ein bisschen spektakulär, natürlich auch für die Anwohner. Und das nächste Spannende ist dann, das, was wir also jetzt mit viel Mühe verpackt haben, auf den Tieflader gebracht haben, wenn es dann im Museum ausgepackt wird, ist tatsächlich alles noch heil. Und worum es da vor allem geht, sind die Oberflächen. Die Oberflächen sind das, also originale Wandoberflächen. Mhm. Das ist ja das, was das Publikum sieht, nicht das, was drunter ist. Und das ist schon unser Ziel, das Ganze auch fürs Publikum nachvollziehbar zu machen.
Das hört sich sehr spannend an und auch aufwendig. Ja. Und sind weitere Häuser geplant aktuell oder war das jetzt erstmal das Letzte?
Wir sind tatsächlich ein Museum, das sich noch im Aufbau befindet. Das heißt, wir haben weitere Kapazitäten aufzubauen. Es gibt auch noch einen Geländebereich, der nicht in den Rundgang bislang integriert ist, auf dem Gelände der Aumühle, die sich neben dem jetzigen Museumsgelände befindet, die auch dem Freilandmuseum gehört, die aber eben noch nicht integriert ist. Aber da gibt es ja keinen Zeitdruck.
Ja,
aber es gibt die Möglichkeit, wir sind nicht abgeschlossen. Und was natürlich schon schön wäre, wäre zum Beispiel sowas wie ein kleines Feuerwehrhäuschen. Sowas gibt es ja auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir auch so diesen Technikbereich vielleicht noch ein bisschen ausbauen und eben auch diese Gemeinschaftsbauten.
Was ist denn das älteste Haus im Freien Museum?
Also ich fange mal an mit dem ältesten Bauteil. Ja. Das ist auch wieder eine spannende Geschichte. Das älteste Bauteil ist tatsächlich eine Mauer in der Scheune der Schäferei aus Hausen. Diese Scheune selbst, diese Schafscheune ist nicht so alt. Die ist 1852 errichtet worden. Aber die ist direkt an die Klostermauer des Prämonstratenserklosters Hausen hingebaut worden. Es war damals schon aufgelöst, Säkularisation, Kloster gab es nicht mehr. Und als wir diese Scheune transloziert haben, haben wir tatsächlich dieses Wandstück en bloc mitgenommen. Das sieht man auch dort, ist ein ganz anderes Mauerwerk. Und dieses Mauerwerk datiert auf alle Fälle ins frühe 15. Jahrhundert zurück. Das ist also unser ältestes Bauteil. Das älteste Gebäude ist tatsächlich die Gastwirtschaft. Der Schwarze Adler, die Giebelseite, ist von 1684. Angebaut dann der Jugendstehlsaal.
Entschuldigung, die Mauer ist dann quasi, war das ein Zufallsfund dann mehr oder weniger in der Scheune oder hat man das gewusst, dass die von dem Kloster vorhanden ist und deswegen die Scheune genommen?
Nein, also es war nicht der Grund, die Scheune zu nehmen. Wir haben dieses Wohnhaus genommen, zu dem die Scheune dazugehört hat. Das sind aber zwei separate Gebäude, die sozusagen nebeneinander stehen, sind durch ein viel später angebauten oder dazwischen gesetzten kleinen doppelten Schweinekoben miteinander verbunden. Dieses Ensemble Schäferei insgesamt war interessant. Ja. Und auch dieses Wohnhaus, das ist ganz so ungewöhnlich. Das ist von 1672. Okay. Wenn man das ist also auch ist ist also der Schwarze Adler und das Schäferei-Wohnhaus sind tatsächlich die ältesten Gebäude bei uns.
Wow, also ich höre einfach nur gespannt zu, Ariane. Das ist so, so spannend alles. Ja. Und ich habe 1000 Fragen. Und genau, du hast den Schwarzen Adler gerade eben erwähnt. Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Ich habe gesehen, ihr sucht da einen Pächter wieder. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Hat sich da schon jemand gefunden oder ja, wie sieht es da aus? Ja. Weil natürlich Essen und Trinken ist bei einem Museumsbesuch immer auch wichtig, gell?
Ist ganz wesentlich, das rundet ja das Museumserlebnis ab.
Genau.
Das ist tatsächlich der Wermutstropfen für die jetzige Saison, dass wir noch keinen Pächter oder noch keine Pächterfamilie gefunden haben. Wir sind dringend auf der Suche, zumal diese Gastronomie, ja, ist jetzt vielleicht auch Lokalpatriotismus, aber auch ganz, ganz objektiv gesehen, ist die so schön. Es gibt in dem Gebäude eben von 1684 die Wirtsstube. Es gibt eine kleinere Wirtsstube. Es gibt einen großen, mit Jugendstilmalereien ausgemalten Saal von 1908. Und es gibt diesen wunderschönen Biergarten in diesem Ensemble. Also es ist von uns wirklich schon, es ist uns so eine Herzensangelegenheit, dass wir da jemanden finden. Es ist aber auch klar, es müssen schon Profis sein. Mit der Größenordnung, die da bewältigt werden muss, die positive Seite, außer jetzt den Räumlichkeiten und dem Gebäude, ist tatsächlich, man muss ja keine Werbung machen als Wirt oder Wirtin. Das Museum liefert die Gäste. Wir hatten letztes Jahr rund 55.000 Gäste von Anfang April bis Anfang November. Und man kann tatsächlich sagen, dass 80% der Museumsgäste ins Wirtshaus gehen würden, plus eben noch andere Gäste, weil die Gaststätte ist zugänglich ohne Museumsbesuch.
Ja, wie du schon sagst, das ist, also ich kann es persönlich bestätigen, es ist eine sehr schöne Gaststätte, auch der Biergarten ist sehr schön und auch von Einheimischen viel genutzt als Ausflugsziel, einfach am Wochenende mit dem Fahrrad oder ja, also das wäre schön, wenn ich da noch jemand finden würde.
Und ich würde noch gleich weitermachen, du hast ja auch schon gesagt, die Häuser sprechen für sich, das ist alles total nachvollziehbar, jeder wohnt irgendwo und man kann es total gut nachvollziehen, dann, sowas halt früher und genau, aber ihr macht das ja trotzdem noch alles lebendig durch verschiedene Aktionsprogramme und Führungen und ja, ganz viele Angebote, was habt ihr denn da so im Angebot oder was sind so die beliebtesten davon? Wahrscheinlich kannst du jetzt gar nicht alle aufzählen, das würde den Rahmen sprengen, aber ja, da gibt es ja total Spannendes, was ihr da anbietet.
Ich fange erstmal mit dem an, was tatsächlich die Gäste noch selbst machen können. Es ist ja alles über einen Audioguide erschlossen. Es gibt also einen Audioguide bei uns, den man sich entweder über unsere Webseite runterladen kann oder an den einzelnen Audioguide-Stationen über so einen QR-Code, der auch in englischer Sprache zur Verfügung steht. Und darüber hinaus gibt es natürlich Führungen, die man mit Guides buchen kann, was aber tatsächlich eine Tendenz ist, die richtig Fahrt aufnimmt. Die Gäste möchten was machen, unabhängig vom Alter. Also Partizipation ist ganz groß angesagt und es gibt eben Führungen mit Vermittlungsprogrammen konzipiert und die laufen tatsächlich richtig gut. Das eine ist eine Führung zum Thema Tiere. Es gibt ja im Museum eben auch Tiere von der Taube bis zum Rind. Ich habe jetzt beim Kleinsten angefangen und beim Größten aufgehört. Dazwischen noch alles mögliche andere, was es eben auf dem Bauernhof so gegeben hat. Es sind landwirtschaftliche Nutztiere, die bei uns auf dem Gelände gehalten werden. Es gibt bei uns eine Tierführung mit dem Titel von Schweinekoben, Daunenkissen und lebendigen Rasenmähern. Also man kann ja dem Titel schon entnehmen, dass es da unter anderem auch um Schafe gehen wird. Und diese Führung ist zum einen mit Kostproben verbunden. Man kann verschiedene Milcharten probieren. Und es geht aber eben auch um das Thema, wo ist eigentlich überall, wo sind tierische Bestandteile enthalten, was man eben auch gar nicht glauben würde. Und das Ganze bezieht sich natürlich, wenn es eben heißt, um Schweinekoben, es bezieht sich auch auf die Räumlichkeiten, wo sind Tiere früher untergebracht gewesen. Und also ich denke, für Unterfranken kann ich es bestimmt sagen, dass wir bei uns im Museum den schönsten Schweinestall Unterfrankens haben. Das ist unglaublich, welche Verzierungen der an den Holzbalken hat. Ganz kunstvoll, ein kleiner Schweinestall aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Ja, weitere Programme, Waschprogramm, also selber Hand anlegen, wie früher eigentlich Wäsche waschen funktioniert hat. Passt jetzt gut zu unserer Sonderausstellung Hygiene auf dem Land, aber Klassiker sind dann auch tatsächlich Buttern, solche Dinge. Und das sind jetzt Führungen. Ich hatte schon kurz angesprochen, unser Kochprogramm, das jeden Sonntag zwischen 11 und 15 Uhr stattfindet, das ist tatsächlich in einem historischen Gebäude, in einer historischen Küche, auf dem Holzherd. Es gibt traditionelle Gerichte und wenn es in der Museumssaison dann soweit ist, wird tatsächlich auch im Garten geerntet. Die Leute können mitschnippeln, können auch probieren und bis hin zum Abwasch. Auch da gibt es keine Spülmaschine und das kommt einfach richtig gut an. Ne? Das sind ja diese multisensorischen Dinge. Brauhausführung, auch Genuss zum Thema Genuss mit Bierverkostung. Also das ist das Museumsbier, das es gibt.
Ja, das macht es dann auch wahnsinnig lebendig, wenn die Leute einfach mitmachen können, sehen, ja, wie es ist. Also wirklich interessant. Wir nutzen es ja auch sehr viel selbst. Also wir haben viele Schulklassen, die euch besuchen und die auch immer wieder positiv zurückkommen. Ihr habt ja auch den historischen Schulunterricht. Mhm. Da weiß ich tatsächlich, dass ein Kind mal, ich glaube, schreiend rausgerannt ist. Weißt du es genauer?
Es hat es
es wirklich für ernst genommen, genau, quasi die Situation.
Es war sehr überzeugend rübergebracht, genau. Und das Kind, es hat es ein bisschen zu ernst genommen, irgendwie tatsächlich.
Also, das ist aber die Ausnahme, muss man dazu sagen.
Wollte ich gerade sagen, das hat man ja noch nie. Also, das war wirklich eine Ausnahme. Aber ich habe es ja auch schon erlebt, das ist ja total klasse. Die Lehrerin zieht sich entsprechend an und das ist wirklich total eindrucksvoll dargestellt, ja.
Es fängt ja schon an mit diesen Schulbänken, sich in diese Schulbänke rein zu quetschen. Das ist was anderes, auf einem Stuhl zu sitzen oder in dieser Schulbank eingezwängt zu sein. Also jemand, der es nicht kennt, kann sich es vielleicht ein bisschen vorstellen. Kirchenbank, die in der Regel auch hart sind, aber die wesentlich mehr Platz bieten. Ja, Schulunterricht ist tatsächlich der Renner oder eben auch tatsächlich unser historisches Backhaus inzwischen, das ja auch regelmäßig in Betrieb ist. Es gibt Programme für Gruppen, für Kinder. Das fängt an mit der Vorbereitung des Teigs eben bis hin zum Backen dann im Holzbackofen.
Ja, also klasse. Es ist auch alles hochspannend und gerade auch so beim Waschprogramm, da bekommt die Waschmaschine zu Hause oder auch dann die Spülmaschine eine ganz andere Bedeutung nochmal. Oder Kinder, die können sich das ja auch gar nicht mehr vorstellen. Oder was heißt Kinder? Wir alle können uns das ja gar nicht vorstellen ohne Waschmaschine oder genau, ohne Spülmaschine, ja.
Du hast vorhin noch die Tiere erwähnt, die da leben. Sind die dann ganzjährig da? Ihr habt ja auch Schließzeiten, also werden die dann ganzjährig da betreut oder... Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt Tiere, die ganzjährig da sind. Das sind dann eben auch die museumseigenen Tiere. Das sind die Tauben, das sind unsere Hasen, die Gänse. Wir erwarten heuer übrigens üppigen Gänsenachwuchs. Die beiden weiblichen Gänse sind, das ist mein letzter Stand, auf insgesamt 17 Eiern gesessen. Okay. Schauen wir mal, in der Woche nach Ostern müsste es eigentlich soweit sein. Also die Gänse und die Hühner, die sind ganzjährig da. Schafe und Ziegen kommen von einem Landwirt aus Ginolfs und Rinder und Schweine kommen von einem Landwirt aus Rüdenschwinden.
Die werden quasi dann über die Saison ausgeliehen ans Freien Museum.
Genau, die werden ausgeliehen. Der Landwirt aus Rüdenschwinden kommt tatsächlich täglich zu seinen Tieren. Hm. Ja, es ist, schaut nach seinen Rindern. Er sind in der Regel zwei Mutterkühe mit Kälbern und wir haben auch in den letzten Jahren immer einen Stier dabei gehabt. Also auch das, denke ich, ungewöhnlich. Aber die Tiere gehören dazu. Hm. Und ich finde es tatsächlich auch wichtig, dadurch das Thema Tierhaltung anzusprechen. Wir machen es explizit bei unseren Hasen. Die sind nicht in den historischen Hasenställen, die wir sozusagen als Ausstellungsobjekte daneben stehen haben, weil wir regelmäßig Besucherbeschwerden bekommen haben. So könnte man die Hasen doch nicht halten in diesen relativ engen Holzkäfigen, die so wie Schränke übereinander gestapelt sind. Finde ich auch. Es hat es aber bei uns dann tatsächlich losgetreten. Unsere Hasen haben jetzt moderne Außengehege, wie so kleine Volieren. Da wundern sich die Leute auch manchmal, wieso sind denn die so hoch? Ja klar, wir müssen ja auch reingehen. Hm. Wir müssen uns aufrecht da drin bewegen können und wollen nicht kriechend unterwegs sein. Und kontrastieren das mit der historischen Tierhaltung. Ist auch bei der, zum Beispiel bei der Tierführung Thema. Mhm. Wir möchten also da unsere Gäste schon auch sensibilisieren für dieses Thema Tierhaltung.
Ich habe die Führung auch schon sogar schon 1, 2, 3 Mal mitgemacht, schon mehrmals. Und ja, und war jedes Mal total spannend. Es ist wirklich, wie du vorhin ja schon gesagt hast, was man da so erfährt, das genau ist doch nochmal was Neues.
Die Führung ist eben von unserer ersten wissenschaftlichen Volontärin entwickelt worden. Die haben in der Regel so ein Projekt, das sie selbst auch benennen können, definieren können, entwickeln können. Und sie hat eben diese Führung entwickelt. Die ist jetzt Wissenschaftlerin am Spessart-Museum in Lohr.
Okay. Ja. Wahnsinnig spannend. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Und zwei Fragen hätten wir noch. Weil du vorhin gesagt hast, ganzjährig angestellt. Was passiert eigentlich in den Schließzeiten? Was macht ihr in der Wintersaison im Freien Museum?
Also wir haben ja konservatorische Aufgaben, die gehen bei den Gebäuden los. Das heißt, dass wir einen Teil der Gebäude einwintern. Also beispielsweise Fassaden, die besonders, also aufgrund der Himmelsrichtung, exponiert sind in Sachen Witterung, die bekommen eine Winterverkleidung. Wir verkleiden zum Teil Fenster und Haustüren, um den Energieverlust gering zu halten. Unsere Gebäude sind temperiert. Also spielt schon eine Rolle, bläst das alles zu einer undichten Haustür heraus. Also diese Geschichten stehen an, es müssen die Textilien rausgeräumt werden, wird alles gereinigt. Dann geht es natürlich um die ganzen Programmarbeiten für die darauffolgende Saison, die müssen vorbereitet werden. Und auch die Handwerker sind mit Reparaturarbeiten, die sie dann eben in den Werkstätten ausführen, beschäftigt. Wir haben ja eine große Sammlung mit einem großen Depot, da stehen Arbeiten an. Also es ist meistens wirklich so, man schließt, man schnauft kurz durch und sagt, gut, dass wir die Saison tatsächlich auch unfallfrei hinter uns gebracht haben, ist in dem Freilandmuseum durchaus auch ein Thema. Es gab keinen Sturm, kein Baum umgefallen, Tier ausgebrochen, da hat jemanden umgerannt. Ne? Mhm. So Dinge, also da schnauft man nochmal durch. Mhm. Dann haben wir das Adventskonzert am ersten Adventswochenende. Danach ist tatsächlich zu. Ja, und dann dreht man sich dreimal rum und da steht schon wieder die Saison, die neue vor der Tür. Die Wege müssen aufbereitet werden. Wir haben ja alles wassergebundene Decke, auch sowas ist eine Pflege. Also gibt es viel zu tun, die Dächer kontrolliert werden, die Obstbäume geschnitten.
Ja, es ist viel zu tun, was der Besucher gar nicht sieht, aber soll ja auch so sein, dass er es nicht sieht.
Ja.
Aber es stimmt schon, es ist auch nicht so lang, es sind ja... Wenn du sagst, das Adventskonzert und dann jetzt geht es ja schon wieder los, Ostern. Mhm. Also ist ja auch eine relativ kurze Zeit eigentlich. Die letzte spannende Frage, das Rhönsüggchen. Also ich wohne in Ostheim, ziemlich in der Nähe der Bahnstrecke. Und regelmäßig sonntags ist ein wahnsinniger Auflauf an dieser Bahnstrecke. Ja. Da kommen die Autos, ich glaube, bis aus den Niederlanden hergefahren, um da Foto zu fotografieren. Unangenehm wird es dann immer, wenn ich mit dem Hund da entlanglaufe, in dem Fotoobjekt nicht zukommt in dem Moment. Das habe ich auch schon Negatives erlebt. Aber kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Weil das ist ja auch schon eine spannende Sache, die das Freie Museum hat. Und ich glaube auch relativ einzigartig, zumindest meines Wissens nach.
Ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass die Museumsbahn dazu gehört. Und das ist ja im Übrigen auch die ganze Strecke ein technisches Denkmal. Hm. Wir haben heuer Geburtstag. Die Lok, das Zugpferd des Rhönzügle, das der Stadt Schweinfurt gehört, das bei uns also im Leihbetrieb unterwegs ist, hat 100. Geburtstag. Okay. Und den feiern wir am ersten Fahrtag. Das ist der Sonntag, der 5. Mai. Und da wird einiges auch am Bahnhof geboten sein, also sozusagen großer Bahnhof, aber auch im Museumsgelände, weil das ist jetzt dann sozusagen der Ableger. Es gibt ein Modell des Fladunger Bahnhofs und der ganzen Anlage, das die späten 50er Jahre darstellt. Und diese Modellbahnanlage, die ist dann auch in Betrieb, da können Kinder ihren Lokführerschein, ihren Rangierführerschein machen. Zum Rhönzügle. Es ist an insgesamt 20 Fahrtagen unterwegs im Diesel- und Dampfbetrieb. Es betreibt ein Verein den Fahrbetrieb, der Rhönzügle e.V., die da also unterwegs sind. Und der Zug kommt richtig gut an. Mhm. Gar keine Frage. Wir haben heuer, ich bin ganz optimistisch, dass es tatsächlich klappt, dass wir tatsächlich auch die Tickets als Online-Verkaufssystem anbieten können, was vieles erleichtern würde, dass die Leute dann auch ihren Waggon buchen können. Mhm. Also insgesamt 20 Fahrtagen bis Ende Oktober rein ist der Zug unterwegs, in der Regel so gegen Mitte Oktober der letzte Fahrtag und ist was Besonderes.
Ja, also ich kann es echt nur bestätigen, was ich sehe von meinem Haus aus, was da immer geboten ist.
Also ich habe mir für diese Saison fest vorgenommen, dass ich mit dem Rhönzügle fahre, weil ich habe einen kleinen Zweijährigen und der spricht schon die ganze Zeit vom Zug. Von dachte ich, das ist doch die beste Idee, mal das Rhönzügle zu auszuprobieren. Gibt es da irgendwie, also kommt man gut an Karten oder ist das tatsächlich auch dann irgendwie, oder für wie viele Plätze hat der Zug?
Wenn der Zug mit voller Leistung fahren kann, sprich, das ist dann eben auch das große 100-jährige Dampfross, dann zieht der 5 Wägen und dann sind es 250 Sitzplätze. Mhm, und natürlich ist ein Highlight im Sommer auch der Sommerwagen. Das ist ja sozusagen Cabrio-Waggon. Mhm. Man kann das Fahrrad mitnehmen, das ist ja auch klasse. Und kann zum Beispiel im Gepäckwagen das Fahrrad mitnehmen, kann dann eine Runde mit dem Zug fahren und die andere wieder mit dem Fahrrad nach Hause oder umgekehrt.
Ah, das ist ja auch super. Genau, die Strecke führt ja bis nach Melrichstadt mit 2, 3 Zwischenhalten oder so.
Der Zug hält in Nordheim und er hält in Ostheim. Und dann fährt er nach Melrichstadt durch. Nee, es gibt in Stockheim auch einen Haltepunkt. In Stockheim noch.
Sehr spannend, super. Und noch eine kleine Frage. Ab wann sind die Tiere wieder da? Wahrscheinlich erst dann, ja gut, April ist jetzt bald. Oder die Tiere von den...
Also die Hasen, die Gänse,
die sind schon Hühner, da,
die sind da und die Tauben. Ja, Schafe, Rinder, Schweine sind noch nicht da. Das wird auf alle Fälle Mai. Okay. Das hängt immer davon ab, wie sich die Vegetationsperiode entwickelt. Wir müssen ausreichend Gras für die Grasfresser haben und dann kommen die. Aber in der Regel ist es in der ersten Maihälfte bis spätestens Mitte Mai, dass dann auch Ziegen, Schafe, Rinder und Schweine da sind. Und wir werden heuer eben auch wieder eine Muttersau mit Ferkeln da haben.
Sehr cool, super. Ja, Ariane, ganz herzlichen Dank für den wahnsinnig spannenden Einblick hinter die Kulissen des Freilandmuseums Fladungen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja.
Von mir auch ein Dankeschön. Und ich kann echt nur empfehlen, jeder mal, dass er das Freimuseum besucht. Das ist echt ein Besuch wert. Vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Informationen und guten Start in die Saison.
Danke, hat Spaß gemacht, hier erzählen zu können.